Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. Ja, und in der heutigen Folge sage ich ganz herzlich willkommen zu Liz Feld von der Messi-Hilfe in Düsseldorf. Frau Feld ist, Sie sind Inhaberin von Astrein Messi-Hilfe in Düsseldorf, Soziotherapeutin sowie Pflegeberaterin und bringen langjährige Erfahrung im gesamten Spektrum sozialpsychiatrischer Betreuungsbedarfe mit. Und wir haben uns schon mal kennengelernt, weil Sie uns auch schon mal als Expertin bei Kino zeigt Seele zur Seite gestanden haben. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Super. Wo wir ja noch so ganz Anfang des Jahres sind, muss ich mal, sage ich jetzt auch noch mal, frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Gibt es denn bei Ihnen so ein persönliches Neujahrsritual, was auch mit Aufräumen zu tun hat oder Entrümpeln oder sowas? Weil ja viele Leute große Vorsätze zum neuen Jahr haben, deshalb frage ich was.
Genau, also ich habe das nicht, weil ich einfach immer generell schon sehr strukturiert bin. Ich besitze nicht viel, ich lebe eher minimalistisch und daher bin ich davon nicht so betroffen, dass ich immer etwas ausräumen oder ausmisten möchte. Worauf ich eher Wert lege, ist, dass ich mir zwischen den Tagen so ein bisschen Zeit nehme, um das alte Jahr nochmal so ein bisschen zu reflektieren, wie war es so für mich, um zu schauen, was sind so meine Wünsche und Bedürfnisse für das neue Jahr. Das hat irgendwie auch was mit Loslassen zu tun, vielleicht auf einer anderen Ebene, eher auf der geistigen und emotionalen Ebene, als räumlich betrachtet, so wie es meist bei den Menschen ist, die ich begleite.
Das ist sehr schön, wie Sie das jetzt zusammengefasst haben mit diesem Loslassen auf der anderen Ebene. Das ist ja auch inzwischen schon fast so ein bisschen so eine Kultur geworden, ne? durch die Impulse, die man manchmal auch bekommt, durch die Rauhnächte und wie das so da dann angetextet wird. Ich kann, also mir geht es ähnlich. Ich finde auch immer, dass das eine besondere Zeit ist, aber in der Tat gibt es ja viele Menschen, die dann sagen, so, jetzt habe ich große neue Vorsätze und jetzt muss ich mal was schaffen. Genau. Ja, vielleicht sagen Sie aber auch nochmal, Sie haben es ja gerade schon ein bisschen getan, von in Bezug genommen auf die Menschen, die Sie begleiten, aber vielleicht stellen Sie sich auch nochmal ein bisschen vor, wer Sie sind, was Sie machen und wie Sie vielleicht auch zu diesem ja nun sehr speziellen Thema gekommen sind.
Gerne. Also mein Name ist Liz Feld, ich bin Düsseldorferin und werde dieses Jahr 50 Jahre alt und habe, glaube ich, seitdem ich 7 bin, mich mit Thema Aufräumen beschäftigt. Das war schon immer so bei uns in der Familie, dass es irgendwie eine Selbstverständlichkeit war, dass wir als Familie zusammen Dinge machen, weil eine Mama das nicht alleine schaffen kann. Und sie hat das irgendwie sehr schön gemacht, dass sie immer schon Aufgaben verteilt hat. Und so bin ich da so reingewachsen und so ist es letztendlich geblieben, gut organisiert zu sein, gut vorbereitet zu sein, nicht so in der letzten Minute, dass da keine Hektik entsteht. Und daraus hat sich halt irgendwie meine Berufung, sag ich mal, entwickelt. Ich bin ursprünglich gelernte Erzieherin, habe dann gemerkt, so da fehlt mir noch irgendwie was, bin dann ganzheitliche Ernährungsberaterin geworden, habe dann noch einen Sportpädagogen gemacht und ich merkte immer so, mit Kindern arbeiten ist was Schönes, aber es fasziniert mich, in den Erwachsenenbereich zu gehen. Kam dann in das ambulant betreute Wohnen und da waren sehr viele Menschen betroffen von räumlicher Problematik, wo ich dachte so, irre, das ist ja super spannend und das passt ja auch zu mir, weil ich wahnsinnig gut organisiert und strukturiert bin. Und es hat sich dann so ergeben, bis hin, dass ich jetzt Inhaberin von Astrein Messi-Hilfe bin.
Ein spannender Weg und irgendwie ja auch, ich finde es immer toll, wenn man so das, was einen im Kern Freude macht oder was einem wichtig erscheint, dann auch zu der Berufung wirklich machen kann. Ne? Geht mir ja nicht viel anders mit dem, was ich heute mache. Vielleicht können Sie mal einen Überblick geben, was das Messi-Syndrom genau ist. So wird es ja immer schön auch in den Medien benannt und was es vielleicht auch abgrenzt, da habe ich von Ihnen auch einiges gelernt zum pathologischen Horten und womit wir es da so zu tun haben.
Also ich sage eher immer das pathologische Horten. Das Messi-Syndrom ist zwar so rein gesellschaftlich sehr bekannt, hat aber einen wertenden Beiklang, Menschen, die betroffen sind, fühlen sich immer sehr unwohl, wenn sie sich bei mir melden und sagen, ich bin ein Messi, und das ist sehr schambehaftet. Daher lege ich immer sehr viel Wert darauf zu sagen, wenn, dann pathologisches Horten. Und pathologisches Horten ist letztendlich eine zwangsverwandte Störung. Die betroffenen Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Umgebung zu organisieren und aufzuräumen. Und das kennzeichnet sich sehr, sehr unterschiedlich. Es ist oftmals ein übermäßiges Ansammeln von Gegenständen, die auch nicht immer unbedingt einen praktischen Wert haben. Also es kann schon mal sein, dass man sehr, sehr viele ausgewaschene Joghurtbecher sammelt, weil man dann denkt, da kann ich noch was Wundervolles mit anfangen. Bis hin zu alte Zeitungen aus allen Jahrzehnten, weil die Person gerne liest. Es kann halt sein, dass es die eigenen Unterlagen sind, die strukturlos sind, die chaotisch sind, die überall liegen, und bis hin zu einer sehr starken emotionalen Verbindung zu Gegenständen, wenn sie möglicherweise von Verstorbenen aus der Familie sind, wo man auch sehr dran hängt und die Trauerbewältigung irgendwie nicht abgeschlossen ist über Jahrzehnte. Und das kann dann halt dazu führen, dass der Wohnraum sehr unterschiedlich, sehr individuell aussieht. Manchmal schmale Gänge, hochgestapelt mit Kisten, mal alles querbeet, wild durch umher. Es kann auch sein, dass es halt irgendwie, naja, so einen Mangel an Organisation mit sich bringt, dass die Person schon den Wunsch hat, Ordnung und Struktur bei sich zu etablieren, und dass man dann in die Wohnung kommt und man sieht sehr viele unterschiedliche Ansätze, einmal angefangen, nicht zu Ende gemacht. Und das sind so halt so die klassischen Merkmale, womit die Person zu kämpfen hat, sag ich mal. Es gibt aber auch besonders schwere und extreme Fälle, wenn die Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, wenn die Wohnung eher einer Müllhalde gleicht, und dann spricht man aber hier eher von einem Vermüllungs- oder von einem Verwahrlosungssyndrom.
Finde ich schon eine ganz, ganz wichtige Einordnung. Sie hatten ja eingangs auch gesagt, das hat was mit einer zwangsverwandten Störung zu tun. Was sind denn die, also was ist Ihnen bekannt? Wie kommt es zu der Entstehung? Also wie kommt es dazu? Was sind die Ursachen? Oder haben Sie eine Hypothese oder Erfahrungen?
Ich kann eher immer von Erfahrungen sprechen. Also seit 2017 mache ich schon Astrein, und da sind mir so viele unterschiedliche Menschen begegnet, die man nicht unbedingt labeln kann. Mir ist es auch wichtig, einen Menschen nicht, ich sag mal, zu labeln mit pathologisches Horten oder Messi oder Vermüllungssyndrom. Es sind in erster Linie für mich immer Menschen, und die kommen sehr individuell mit Lebenserfahrung gefüttert daher. Und es kann halt sein, dass es tatsächlich eine psychische Erkrankung ist, beispielsweise Depression, Angststörung, zwanghaftes Verhalten. Es kann ein Suchtverhalten sein in Sachen Kaufsucht. Ja, Esssucht ist manchmal auch so ein Thema. Es kann einfach sein, dass es ein Mensch ist, der sein Leben ganz gut hinbekommen hat, hat einen Unfall, sitzt im Rollstuhl und ist erstmal mit der Situation überfordert und kommt auch einfach in der Wohnung, die nicht unbedingt behindertengerecht ist, nicht mehr überall so dran wie vorher und lässt alles liegen und weiß dann erstmal so keine Lösung für sich. Dann gibt es Menschen, die sind sehr, sehr jung und die haben recht früh Elternteile verloren und sind zu früh in die Selbstständigkeit gegangen, haben dann die eigene Wohnung und sind dann da in der Überforderung. Ganz oft habe ich auch Menschen, die es einfach nicht gelernt haben, weil sie aus sehr wohlhabenden Verhältnissen kommen. Da gab es früher Angestellte, die haben das gemacht, und dann hat sich die finanzielle Situation geändert und dann stehen sie da und haben sich mit solchen praktischen Dingen nie beschäftigt. Es gibt aber auch einfach Menschen, die haben traumatische Erlebnisse aus der frühen Kindheit und sind dann noch mit Überlebensstrategien beschäftigt, im Hier und im Jetzt, und kommen da nicht so ganz zu einer Lösung. Aber auch ganz oft halt der Verlust von geliebten Personen. Also man in meiner Zeit bei Astrein habe ich gemerkt, dass es oft Frauen sind, im mittleren und älteren Altersklasse, die langjährige Beziehung geführt haben und der Partner ist verstorben und dieses von heute auf morgen alleine sein und diese tiefe Trauer. Und daher gibt es halt ein unheimlich breites Spektrum. Neben Autismus und ADHS, die auch so klassisch sind, kann praktisch alles vorkommen. Und das kann sich auch, wie sagt man, gegenseitig beeinflussen. Also man kann eine Diagnose haben und es nicht gelernt haben, ne? Und mit dem Trauer noch zu tun haben. Also es kann manchmal ganz schön komplex sein.
Das ist ja wirklich im Prinzip ein bunter Strauß, da kann alles möglich sein. Inwieweit ist denn das psychische Wohlbefinden wichtig, oder ich sag mal, was spielt das für eine Rolle bei der Aufrechterhaltung oder der Entwicklung dieser Störung oder auch der Möglichkeit, ihr entgegenzuwirken und es in den Griff zu bekommen? Es gibt es ja, ich sag mal, im Strukturiertsein und im Ordnung schaffen in seinem Umfeld und das im Griff haben, wahrscheinlich auch wieder viele verschiedene Nuancen. Also ich glaube, ich bin ähnlich wie Sie. Ich habe auch immer so ich merke so bei mir, ich funktioniere immer gut, wenn ich ein strukturiertes und aufgeräumtes Umfeld habe, dann funktioniert auch mein Kopf, ne? Wenn es um mich herum klar ist, dann ist es auch im Kopf klar. Aber so sind nicht alle. Und das heißt, was hat die Psyche und auch die Bewältigung dieser Störungsbilder unter Umständen damit zu tun, wie man da vorankommt, ob es sich fester etabliert oder man dem eben auch dann einen guten Weg für sich findet?
Nun ja, in allererster Linie ist es immer wichtig, dass egal wie schwer betroffen die Person ist und wie psychisch krank sie sich fühlt, also ich sage immer stabil oder instabil, muss erstmal die Bereitschaft da sein, das zu erkennen und zu sagen, ich möchte gerne anders leben. Und das ist schon so ein ganz guter Punkt zu sagen, damit kann man gut arbeiten. Die Person möchte so gerne und sie leidet darunter. Und dann gibt es natürlich Schwankungen. Ne? Da fühlt die Person sich heute ziemlich gut, dann können wir wahnsinnig viel schaffen in 2 Stunden. Und sie hat eine Bereitschaft, Dinge loszulassen, die sie sonst niemals loslassen würde, weil sie heute in einer sehr guten Verfassung ist. Das kann eine Woche später schon komplett anders aussehen. Und da ist es halt für mich immer sehr interessant zu schauen, wie ist die Person gerade? Ne? Genau schauen, was braucht die jetzt? Braucht die mehr Gespräche? Braucht die mehr eine entspannte und ruhige? Machen wir eher achtsamkeitbasierte Übungen, ne? Anstatt zu sehr ins Aufräumen zu gehen, sondern eher zu schauen, braucht die eher ein bisschen Selbstfürsorge? Unterstütze ich sie bei der Selbstfürsorge, damit sie sich besser fühlt, damit sie möglicherweise die Woche die Aufgaben, die sie manchmal auch bekommen, die sie erledigen können, wenn ich nicht da bin. Das ist nämlich auch immer wichtig, dass sie sich nicht nur darauf konzentrieren, jetzt kommt Frau Feld und heute machen wir was, sondern soll ja auch in Richtung Selbstständigkeit gehen und die Übernahme von Verantwortung und auch Dinge bewältigen, wenn ich nicht da bin. Und dann versuche ich halt die Person so gut es geht zu stabilisieren, zu motivieren, so dass sie in meiner Abwesenheit auch ein paar Sachen schaffen kann, auch wenn es ihr oder ihm psychisch nicht besonders gut geht. Das ist auch immer total zeitenabhängig. Was ist da gerade passiert? Wie ist das Leben allgemein im Hier und im Jetzt bei den Menschen? Weil viele von denen, die ich betreue, gehen ja auch arbeiten. Die haben halt den Arbeitsstress, den Wohnungsstress, manchmal toxische Beziehungen. Da muss man halt immer gucken. Ordnung ist nicht immer nur auf die Wohnung begrenzt. Ja, ist
auch. Sind diese Menschen, gibt es das auch, dass die in ihrer Arbeit durchaus gut funktionieren und strukturiert sind und das nur im häuslichen Umfeld so ist?
Auch da gibt es wieder sehr unterschiedliche Personen. Also ich kann sagen, ich habe jetzt von den 30, die ich momentan betreue, gute 80%, die berufstätig sind und zwar einen recht hohen Job haben. Und die leisten viel, die machen viel. Und die sind da sehr unauffällig und sehr gut organisiert. Und zu Hause sieht das halt eben anders aus. Sie sind im Außen, sie sind eher im Außen orientiert, aber nicht im Innen. Und da muss ich halt auch immer schauen, so, ne? Wie ist die Belastung, was kann man da machen, wo ist die Bereitschaft. Das steht und fällt immer mit der Tagesverfassung, mit der psychischen Verfassung, wie voll haben die ihren Arbeitsalltag. Manchmal muss ich auch daran erinnern, so an die Prioritäten zu denken, dass das halt eine Balance im besten Fall sein sollte und sie dann so ein bisschen auch nicht nur so im Workaholic wenn ich da mal in die Wertung gehen darf. Sondern auch nochmal sich ein bisschen Zeit nehmen für sich selber, für die Arbeit mit mir.
Wie muss ich mir denn Ihre Arbeit überhaupt vorstellen? Sie sagten ja, also das Wichtigste ist erstmal die Bereitschaft. Das heißt, die Leute kommen eher zu Sie zu, weil sie gegoogelt haben, weil sie erkannt haben, ich habe ein Thema. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie beginnt das? Und arbeiten Sie auch mit anderen Professionen zusammen? Denn wenn dann das Thema klar wird, dass da noch andere, ja, sagen wir mal, Störungen, Erkrankungen vielleicht mit dabei sind, dann liegt ja manchmal auf der Hand, was machen Sie denn damit? Wie gehen Sie denn damit um?
In erster Linie ist es so, dass mir das wichtig ist, dass die betroffene Person merkt, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe und sich selbst auf den Weg macht. Die müssen schon zu mir kommen. Also ich kriege öfters Anrufe von Verwandten, die in Aufruhr sind, mein Mann oder meine Tochter. Und dann sage ich immer, ja, das ist schön. Ich habe Verständnis dafür, sie machen sich Sorgen. Die Person muss auf mich zukommen. Die muss das im Kopf klar haben, ich brauche diese Veränderung, ich brauche Hilfe. Weil sonst macht nichts Sinn. Nur dann, wenn ein totaler Veränderungswunsch da ist. Und in erster Linie sind es Privatzahler, die von alleine auf mich zukommen. Und das beginnt dann eher so mit dem Beziehungsaufbau, mit dem Verstehen der Person, mit den Schwierigkeiten, die im Hier und im Jetzt sind. Da spielt die Vergangenheit eine Rolle, aber erst einmal eine kleine. Und es kommt immer darauf an, wer zu mir kommt. Ne? Sind es Privatzahler, dann habe ich mit dritten Personen weniger zu tun, weil die das auch nicht wünschen, weil die sind im Berufsleben und die wünschen sich Anonymität, die ich denen auch gebe. Na, es ist halt eben ein bisschen anders, wenn Menschen kommen über den Pflegegrad 1 und dann wenden sich gesetzliche Betreuer zum Beispiel oder Ärzte kontaktieren mich und fragen, ob ich freie Kapazitäten habe, wenn es zum Beispiel um Soziotherapie geht. Und da ist eine Zusammenarbeit mehr als wünschenswert. Das ist vorgegeben, auch von der Krankenkasse, dass das nicht alles so jeder für sich alleine irgendwie wurschtelt, sondern dass man sehr eng abgesprochen ist mit dem Arzt, mit dem Therapeuten. Da kann das schon mal sein, dass ich Arztbegleitungen mache, dass wir da gemeinsam den Betreuungsplan auch besprechen, dass das halt Sinn macht und dass die Krankenkasse möglichst das dann auch finanziert. Es ist sehr unterschiedlich, was jeder braucht, ne? Also wie fit er ist und
ja, und auch was, wie Sie es jetzt ja auch dargestellt haben, was auch jeder zulässt, ne? Also je nachdem, wo derjenige steht. Ich weiß noch, dass ich damals, als Sie uns bei dem Kino begleitet haben, gelernt habe oder sogar schon im Vorfeld von Ihnen gelernt habe, dass es keine strukturierte Therapie gibt bis jetzt. Also keine, die irgendwie anerkannt wäre nach ICD oder irgendwas, wie wir das von anderen Erkrankungen kennen. Woher kommt das? Also wir sehen ja alle, dass es da was gibt. Warum ist das so? Oder was glauben Sie, warum das so ist?
Ich kann es auch nur vermuten. In der Tat, ich hatte ja meine Abschlussarbeit, meine Thesis an der Hochschule auch zu dem Thema verfasst und habe halt einiges an Literatur durch und war auch ein bisschen überrascht, dass es ja richtig offiziell seit den 70er Jahren ist das Messi-Syndrom in aller Munde, ganz besonders bei der Sandra Felten, die damals Lehrerin war und selbst betroffen war. Und sie hat so die erste Literatur verfasst, um das so ein bisschen zu erklären, und weil sie auch raus aus diesen chaotischen Verhältnissen wollte. Da fing das eigentlich so an, dass das so Thema wurde. Ich glaube, irgendwie so im 19. Jahrhundert gab es auch noch mal in England so zwei Brüder, die sehr verwahrlost gelebt haben und dann da leider auch in der sehr vollen Wohnung, die dann auch sehr gefährlich sein kann, verunglückt ist. Das fing so in dieser Zeit an, wurde das irgendwie offen. Und wenn ich so die Statistik, die ja natürlich nicht, ja, keine richtige Statistik ist, weil es ist ja nicht bis vor kurzem als Diagnose aufgelistet worden, gibt es ja durch Schätzungen der Selbsthilfegruppen so ungefähre Zahlen. Und wir wissen, dass die Dunkelziffer sehr, also sehr hoch ist von Menschen, die nicht irgendwo gelabelt sind mit einer Diagnose und zum Arzt gehen und darüber sprechen, bin ich eigentlich überrascht, dass es doch so viele Menschen gibt, aber irgendwie ist es nicht ganz greifbar, nicht wirklich in der Literatur, nicht durch eine Statistik. Wir können jetzt eigentlich froh sein, dass es seit dem 1. Januar 2022 den ICD-11 gibt, wo die Diagnose erstmalig jetzt mit aufgenommen wurde als 6B24, ist aber irgendwie noch nicht in aller Munde, weil Diagnosen immer noch über den ICD-10 laufen. Ich glaube, so dieses von dem einen in das andere, das hat irgendwie so Prozesse, das dauert irgendwie ein paar Jahre und Lizenzen. Ne, das bedeutet, worauf will ich hinaus? Dass ich Menschen immer noch habe, die irgendwelche Diagnosen haben, aber nur nicht das pathologische Horten oder den Vermüllungssyndrom. Das heißt, die Menschen, die eine Diagnose haben, die haben da die dollsten Sachen manchmal stehen. Und die Schwierigkeit ist, wenn man gerne ein bisschen Hilfe haben will, zum Beispiel über Soziotherapie, dann muss es halt eine F-Diagnose sein. Und die orientieren sich noch an den ICD-10. Und da ist halt das pathologische Horten nicht. Das heißt, die Statistiken stimmen einfach nicht.
Also wenn ich da mal gerade reingehe, dann kann es denn auch sein, dass einfach viele der Experten, die für diese Diagnosestellung verantwortlich sind, einfach auch selber so wenig Erfahrung damit haben, weil es eben bis 22 das nicht gab, dass sie sagen, tja, weiß ich nicht, ob, ne? Und die sind ja dann meistens auch nicht in den Wohnungen, die müssten das berichtet bekommen, dass sie da selber sehr unsicher sind. Und dass uns hier zusätzlich natürlich das Stigma-Thema, finde ich, also noch mal härter als bei vielen anderen psychischen Erkrankungen so richtig reinfährt, weil es einfach, es ist ja so ein, ich glaube, wir hatten da auch schon damals mal drüber gesprochen, na, räum doch halt einfach mal auf, ne, so. Das muss man doch im Griff haben und eigentlich nicht gesehen wird, was noch so alles dahinter steckt. Also das heißt, ich finde, hier ist so, ist das Stigma so an seinem Maximum angekommen, glaube ich. Und das ist dann zum einen bei den Betroffenen mit der Scham verbunden, aber auch bei allen anderen, ne, da ist dann eben Zurückhaltung, ne? Also ich kenne mich mit, weiß ich nicht, der Psychiater sagt, ich kenne mich vielleicht mit Depressionen und Zwang und Essstörungen aus, aber eher nicht. Also vergebe ich auch gar nicht erst die Diagnose und weiß auch gar nicht so richtig, was hilft. Kann das auch sein?
Das kann möglicherweise, also Stigmatisierung und Nichtwissen, das ist auf jeden Fall überall noch vorhanden. Also ich merke das auch, dass das betroffene Menschen sehr belastet, wenn sie sich anhören müssen, ja, räum doch endlich mal auf, ist doch nur den Müll runterbringen oder das kann doch nicht so schwer sein. Na, da liegt halt sehr viel Wertung und Urteil und das ist das, was die Menschen dann auch oft verschließt und warum sie sich isolieren und zurückziehen, weil sie sich dem nicht aussetzen wollen. Und ich kann nicht wirklich beurteilen, was Ärzte denken, wenn sie Diagnosen verteilen. Also ich bin manchmal einfach nur überrascht, dass Klienten, die dann Soziotherapie organisieren, damit wir zusammen weiterarbeiten können, dass da manchmal Diagnosen stehen, die mich überraschen, wo ich sage so, naja, passt nicht so ganz. Oder ne, wie will ich das auch beurteilen? Ich bin keine Ärztin, aber irgendwie habe ich ein Gespür dafür und denke, dass vielleicht auch manche denken, es gibt diese Erkrankung nicht. Es ist gekoppelt mit einem Traumata oder so. Und das mag möglicherweise auch sein, dass es halt nicht so richtig fest. Also ich würde auch nicht sagen, dass alle, die ich betreue, haben ein Messi-Syndrom. Nein, die sind desorganisiert oder die sind verwahrlost, vermüllt oder ne, es sind so Teilbereiche. Ich finde es auch schwierig zu sagen, das ist pathologisches Horten. Nicht jeder sammelt, aber jeder hat vielleicht auch eine Wohnung, die so dermaßen voll und unstrukturiert ist. Das hat nicht was mit Horten zu tun oder so dieses Pathologische, dieses Krankhafte nicht loslassen. Es gibt Menschen, die haben die Hütte voll, Schulter hoch, erst letztens noch erlebt und totale Bereitschaft, alles loszulassen. Das Problem fängt dann eher später an, wenn wieder neue Sachen angeschafft werden. Ne? Da muss ich dann rein, dass sie nicht kauft, dass man dieses Kaufen reflektiert. Daher ist es immer so eine Sache, ist es pathologisches Horten? Es könnte möglicherweise sein, dass Ärzte vielleicht auch sagen, es ist nicht nur eine Sache. Ne? Aber irgendwie muss man das ganze Wohnraumproblem ja auch irgendwie unter einem Hut kriegen. Das ist mit dem Wort Messi halt passiert, ne?
Und jetzt haben wir dann steht so ein Wort im Raum, was worunter alle was verstehen und es ist aber nun gerade, glaube ich, im Sinne der Betroffenen, im Sinne des Stigmas überhaupt nicht hilfreich, ne?
Nee, überhaupt nicht. Also da lege ich auch wirklich sehr viel Wert drauf, wenn Menschen sich melden und sagen, oh, ich bin ein Messi und ich schäme mich, dass ich sage so, ne? Wollen wir das nicht labeln, weil es geht hier eigentlich letztendlich in meiner pädagogischen oder sozialarbeiterischen Arbeit nicht darum, ein Label auszusprechen, sondern zu sagen, was ist denn die Herausforderung? Na, und da zu schauen, welche Ressourcen hat die Person? und an den Ressourcen zu arbeiten, personenzentriert, individuell, um da zu schauen. Und da wird ein wenig die Vergangenheit mit einfließen. Das bleibt nicht aus, weil da auch immer das Bedürfnis ist, über Vergangenheit zu sprechen und da zu schauen, wie könnte da der Weg sein, was könnte da helfen. Und
wie ist es denn mit dem mit der Verteilung in der Altershäufigkeit, in den Altersgruppen und auch in sozialen Schichten? Wie tritt das Phänomen von pathologischen Horten oder Vermüllungen oder Verwahrlosung da auf?
Ich kann da nur von mir sprechen, wie viele Personen ich jetzt so in den letzten Jahren habe. Ich führe für mich eine Statistik. Also ich habe meistens Frauen im mittleren, älteren Altersklasse. Ich habe Frauen, die mir sagen, dass sie daran interessiert sind, Hilfe zu suchen. Ich glaube, die suchen einfach schneller Hilfe auf. Ich denke, dass es auch Männer gibt, die genauso da Schwierigkeiten haben, nur die outen sich nicht so. Frauen haben immer das Bedürfnis, so an sich zu arbeiten und auf Veränderungen und können das weniger aushalten. Deswegen, also ich habe eher ältere Damen und ich habe Menschen, die nie zum Arzt gehen, weil die das ablehnen, weil die sich halt vor Stigmata und weil die sich damit nicht identifizieren wollen. Ich habe auch viele Berufstätige, viele Privatzahler. Ich habe wenige junge Frauen, die Elternteile verloren haben und die umgezogen sind und haben die ganzen Kisten voll mit allen Sachen, mit Kleidung von den Eltern. Da sind wir eher in der Trauma, also in der Trauer- und Traumabewältigung, der Verlust der Eltern. Aber mehrheitlich schon immer Frauen berufstätig und viele Frauen, die im Sozialen auch tätig sind. Also so, die gerne anderen helfen, die wunderbar woanders aufräumen können und nur nicht bei sich selbst.
Wie ist denn so wie sind so die Erfolgschancen, wenn diese Menschen zu Ihnen kommen? Also ich denke mal sicherlich, das ist je nach Situation, was ich mitbringe und auch insgesamt mitbringe, mal unterschiedlich. Aber gibt es die Menschen, die mit Ihnen arbeiten, einen Weg finden, der auch nachhaltig dann so bleibt? Und wie sichern Sie das auch, dass das quasi, wenn Sie wieder weg sind, dann das Ganze nicht so langsam und stetig wieder losgeht?
Also ich kann sagen, ja. Es gibt viele positive Erfolge. Zum einen Umgang mit der Erkrankung, dass auch wenn ich in einer instabilen Phase bin, ich es schaffe, mich halbwegs aufrecht zu erhalten oder halt rechtzeitig um Unterstützung bitte. Das ist ja auch schon ein Erfolg. Ein Erfolg ist für mich, dass ich überhaupt in die Wohnung kann. Ein Erfolg ist, wenn die Absprachefähigkeit so gut ist und ich merke, das, was ich da vermittle, ne, dass das ankommt und dass für sich verstanden wird, dass das Sinn macht, was wir da machen. Das hilft auch, irgendwie das Ganze, was man so erarbeitet hat, aufrechtzuerhalten. Mir ist es wichtig, dass die Menschen auch wissen, dass es auch immer wieder andere Phasen geben darf und dass es nicht schlimm ist. Weil wir können jetzt vom Birnbaum keine Pfirsiche erwarten und dann irgendwie in 3 Monaten tipptopp eine Wohnung haben und das dann immer halten. Wenn man jahrelang zuvor, ich sage immer, das ist ein Training und man darf auch mal wieder von vorne anfangen, wenn es Phasen gab, wo es einem nicht gelungen ist. Aber das Ziel ist, dahin zu wachsen. Ja, und das kann ruhig ein bisschen länger dauern.
Was spielt denn das soziale Umfeld, also Familie, Freunde, Nachbarn, für eine Rolle? Ne? Also wir hatten das eben schon mal gesagt, dann rufen die sie an, weil sie sich Sorgen machen. Aber können die auch unterstützender Faktor sein? Und wie wichtig sind die?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also die Erfahrung habe ich gemacht mit total hilfreich bis total schwierig, weil die da so zwischenfunken und es dem einen der Person, die gerne Veränderung haben will, schwer machen, indem die mit Vorwürfen und wirklich schlechter Kommunikation die Person beeinflussen. Aber das Positive ist für mich immer das, worauf ich mehr Wert lege. Es gibt erstaunlich viele gute Freunde und Freundinnen oder Bekannte, die total Lust haben, den Prozess mit zu unterstützen. Und das ist sehr hilfreich, weil so eine professionelle Ausmistung, dass ein Service kommt, der für viel Geld die Dinge mitnimmt, das kann schon mal deutlich günstiger werden, wenn Freunde da sind, die ein Auto haben und sagen, komm, ich nehme schon mal ein paar Säcke mit, und die einen motivieren und anfeuern. Das Problem ist nur, dass viele Menschen, die ich begleite, sich sehr isoliert haben, kaum jemanden in die Wohnung lassen und kaum noch soziale Kontakte pflegen. Da ist es eher so zu schauen, wie können wir alte Kontakte aufleben lassen oder können wir neue Leute, die ich kenne, in Stadtteilen miteinander verknüpfen. Und da habe ich halt die Erfahrung gemacht, ich habe ja seit Oktober letzten Jahres eine Unterstützungsgruppe gegründet. Da sind momentan 10 Teilnehmende drin, die sich kennenlernen, die sich connecten, die sich so in Sachen aufräumen, gegenseitig verabreden. So, man muss halt schauen, dass man irgendwie Menschen findet, die zueinander passen, die harmonieren und die sich da unterstützen.
Das ist aber eine sehr schöne Idee. Also im Prinzip so eine Art Selbsthilfegruppe oder?
Genau, nur nicht sich selbst überlassen, sondern angeleitet durch mich und durch Frau Fröhlich. Das ist eine Fachbereichsleitung aus dem ambulant betreuten Wohnen von Aloheim Mobil. Wir können da die Räumlichkeiten nutzen, sie macht aktiv mit. Und wir klären halt ein bisschen auf, was ist Eingliederungshilfe, was ist BEWO, was mache ich, wie sieht Soziotherapie aus. Und es sind jetzt exakt 6 Termine. Einmal im Monat, mittwochs, treffen wir uns. Und da vermittle ich halt gewisse Themen wie Selbstfürsorge. Das wird dann mit einer PowerPoint von mir vorher vorbereitet. Ist- und Soll-Zustand, wie man eine Wohnung achtsam betrachtet, ne? Welche Sachen stören und sollten verändert werden, wo sind Gefahren, hier so Steckdosen, die immer vollstauben und Brandgefahr, so, ne? Solche Sachen. Und auch letztens hatten wir Thema Schuld und Scham, erstmal zu wissen, was ist das überhaupt, was ist Schuld und Scham und wie entsteht das? Und das heißt, sie kriegen immer ein bisschen Aufklärung, können miteinander quatschen, können sich connecten. Und rausgehen die immer laut jubelt. Das ist Wahnsinn, was das so ausmacht, wenn man so 2 Stündchen zusammensitzt. Ne?
Toll, toll. Schuld und Scham ist aber nochmal ein gutes Stichwort. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie darauf stoßen, dass da sehr viel Schuld und Scham vorhanden sind? Und ja, irgendwie auch so ein bisschen, man kann es ja ein bisschen verstehen, aber es ist natürlich ja, schwierig.
Viele merken gar nicht, wo ihre Schuld- und Schamthemen liegen. Sie glauben, wenn sie mich in die Wohnung lassen, dass das schon die höchste Form der Scham ist. Wo sie Gefühle haben, wo sie rot anlaufen, wo sie merken, ich möchte jemanden nicht in meine Wohnung lassen. Aber Schuld und Scham, das ist so breit gefächert von dem Gefühl von, ich bin hier fehl am Platz, ich gehöre nicht dazu. Und das wissen ganz viele nicht. Und ich kläre da auch so ein bisschen auf und ich orientiere mich an das neuroaffektive Beziehungsmodell. Das ist der NAM-Ansatz, vielleicht schon mal gehört. Ja, es ist so ein achtsamkeitbasierter Ansatz, wo es um Ressourcenorientierung, die Psychodynamik, also ne, man geht davon aus, dass Erfahrungen aus der Vergangenheit, das jetzige Leben und Verhalten beeinflussen und halt aber auch körperorientiert durch Meditation, durch Entspannungsübungen. Das sind also, ich sag mal, 3 Ansätze, die so ineinander fließen. Und der NAM-Ansatz, der geht davon aus, dass es halt 5 biologische Grundbedürfnisse gibt. Ne? Das Bedürfnis nach Kontakt und das von klein auf, von kleinen Babys, Kindern, ne? Das Bedürfnis nach Kontakt, nach Vertrauen, nach Einstimmung, Liebe, Sexualität und noch eins, wo ich gerade nicht drauf komme, weil ich gerade so viel...
Sicherheit?
Ja, ich glaube Sicherheit, ja, ich glaube ja, also ich müsste dann nochmal jetzt. Ne? Und wenn wir natürlich wohlwollend aufwachsen, mit einer guten Kommunikation, mit einer wertschätzenden Haltung, wo wir auch mal weinen dürfen und wo nicht gesagt wird, ah, jetzt heulst du schon wieder, geh in dein Zimmer oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, wo all diese Gefühle, die wir halt, die völlig normal sind, mal ausleben und wo wir nicht abgebremst werden oder wo ein wohlwollendes und Verständnis da ist, dass wenn wir so begleitet werden als Kinder, dass, oder wenn Eltern immer emotional verfügbar sind und auch da sind, ja, dass Fähigkeiten sich entwickeln und wenn diese Fähigkeiten sich nicht entwickeln, weil Eltern möglicherweise oder Oma, Opa, Kinderheim, Schule, wo auch immer wir in Kontakt kommen mit anderen Menschen und wir uns nicht bloßgestellt und unangenehm fühlen, dass diese Fähigkeiten sich entwickeln können und die helfen uns dann nachher, wenn wir erwachsen sind, unser Leben gut zu meistern. Und dass ich gute Kontakte knüpfen kann, dass ich sie vor allen Dingen aufrechterhalten kann, dass ich eine Liebesbeziehung eingehen kann, ohne dass ich ständig flüchte, weil ich mich unwohl fühle. Also sind so verschiedene Sachen. Und die gehe ich auch mit den Menschen durch, dass sie da so sehen, so wo könnte das denn sein? Oder ne, wo haben sie da Erinnerungen in ihrem Aufwachsen? Ja, und wo überall Schuld und Scham mit drin sind. Ne, und wo die einen so blockieren. Das kann halt ja verschiedene Lebensbereiche beeinflussen, auch die Ordnung der Wohnung. Ne? Und das vermittle ich so, da gehe ich schon so ein bisschen drauf ein. Ich habe da so Unterlagen vorbereitet, dass die erstmal sehen, so, das ist Schuld und Scham. Und ich finde halt, Schuld und Scham ist ja auch was Gutes. Ne? Wenn ich mich schuldig fühle, weil ich mich irgendwo nicht okay verhalten habe, ich habe eine Verabredung zugesagt und ich bin da nicht erschienen, dann fühle ich mich nicht okay und ich habe das Bedürfnis nach Wiedergutmachung. Das bedeutet, das ist als Seismograf zu betrachten. Ich gehe in die Wiedergutmachung, ich gehe in den Kontakt. Und das ist etwas Gutes, dann können wir persönlich auch reifen. Das Problem ist halt nur, wenn wir toxische Scham und Schuld empfinden. Und wir haben uns entschuldigt beispielsweise, aber in meinem Kopf gehe ich das 20, 30 Mal noch durch und rede dann schlecht mit mir. Mensch, da habe ich mich aber schlecht verhalten. Mein Gott, war ich da blöd. Und ich dann kein Ende finde, dann gehe in der toxischen Schuld und Scham. Das ist das, warum dann überall Hemmungen und Blockaden entstehen und warum Dinge da nicht angegangen werden können. Und das versuche ich dann so ein bisschen so deutlich zu machen. Wo denkst du gerade wieder schlecht über dich? Ja, oder wenn die das auch anfangen, wenn ich dabei bin, sich selbst auszuschimpfen, wo ich dann sage, stopp, du bist gerade in der toxischen Schuld und Scham. Ja, und damit die auch verstehen, was ich damit meine, gehe ich vorher einmal, wenn ich solche Sachen bemerke, halt darauf ein und sage, schau mal hier. Und dieses, schau, wie du mit dir sprichst, du hörst dir selber zu und glaubst dir dann. Ne? Und dann zu überlegen, wie könntest du den Satz jetzt anders formulieren, ohne in die Wertung zu gehen oder ohne um dich negativ darzustellen, wie könntest du es jetzt wertfreier formulieren. Und das ist auch eins der Übungen, die wir eigentlich immer regelmäßig machen. Das Aufmerksam machen von schlechten Gedanken und schlechtes Aussprechen und das zu korrigieren in, ne, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, sondern beim nächsten Mal mache ich das anders.
Ja, ganz entscheidende Stelle, die ja dann wahrscheinlich auf vielen Ebenen durchwirkt. Nicht nur im Umgang mit dem Aufräumen des eigenen Umfelds, ne? Sondern macht ja viel, viel mehr. Haben Sie irgendwie ein ganz besonders schönes Erlebnis, was Sie in Ihrer Arbeit hatten, wo Sie sagen, ja, das hat nochmal, also das ist für mich so eine ganz tolle Erinnerung?
Ich habe ganz viele schöne Erinnerungen.
Vielleicht können Sie uns an einem oder zwei teilhaben lassen.
Also ich finde wahnsinnig schön zu beobachten, wenn so eine Erkenntnis gefallen ist. Ne? Wenn Verhaltensweisen auf einmal der Person deutlich wird, dass es gar keinen Sinn macht, was sie da macht. Dass die Konsequenz, die darauf folgt, äußerst unangenehm ist und dass das erkannt wird, das sieht man dann leuchten auf einmal die Augen so auf, das merkt man so, sie hat da was begriffen. Und das ist so, finde, das habe ich öfters mit Menschen, dass ich mir denke, das ist auch die Belohnung für mich, dass das, was ich da mache, dass ich gar nicht so auf einem schlechten Weg bin. Ja, und das sehe ich auch in dieser Unterstützungsgruppe. Die kommen rein am Anfang, ganz angespannte Typen sitzen dann da und gehen raus mit voller Lebendigkeit. Und das ist der Sinn der Sache, dass ich etwas vermittle, was sehr positiv ist. Dass man über alles sprechen kann, dass wichtig ist halt die Art und Weise, wie ich spreche und wie ich Dinge vermittle, dass es verständnisvoll ist. Und so wie die Menschen dann aufblühen, wie die sich danach fühlen oder wie die dann, wenn ich eine Woche später wiederkomme, schon Dinge vorbereitet haben, weil sie von alleine schon gemerkt haben, das tut mir gut, wenn ich das so mache. Und das sind so Momente, wo ich sage, das ist schön, das macht auch was mit mir, dass ich das merke, das ist eine gute Sache.
Das ist großartig, vor allem wenn es dann wirklich schon so weit geht, dass sie dann von selber in die Handlung kommen. Das ist natürlich fast das Tüpfelchen auf dem i. Und es wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was motiviert sie, das zu tun? Weil es gibt sicherlich auch immer mal wieder mühsame Anfänge und viel zu tun und auch Rückschläge und so. Aber das wäre jetzt genau die Frage gewesen, was motiviert Sie? Aber wahrscheinlich sind es dann genau diese Momente.
Ich würde gerne noch mal auf eine Frage von vorhin zurückkommen, wenn ich darf, denn die konnte ich noch nicht beantworten. Es geht darum, wenn was sehr gut läuft, wie sieht die Nachsorge aus? Weil da bin ich gar nicht drauf eingegangen. In der Regel ist das so, die Privatzahlermenschen, die buchen mich dann ab und an. Wir haben so eine Absprache alle 3 Monate, dass ich dann auch wieder ein bisschen aus dem Kontakt rausgehe, damit sie auch wieder so lernen, die Verantwortung zu übernehmen und auch eine Zeit lang mal ohne mich zu sein. Wie sieht's denn so aus? Weil dauerhafte Anhaftung ist halt nicht gut, ne? Und für Menschen, die halt kein Geld haben, die nutzen dann den Pflegegrad 1, wenn sie den haben. Dass wir dann sagen, gut, Pflegegrad 1 wird genutzt, um Nachsorgetermine anzubieten. Und dann mache ich nochmal einen Hausbesuch und dann zeigen die mir alles in der Regel, was gut klappt und was nicht gut klappt und was halt nicht gut klappt, dann nutzen wir halt dann den Nachsorgetermin und das dann wieder so ein bisschen zu korrigieren. Und das hilft den Menschen. Also ich finde Nachsorgetermine sehr wichtig. Einfach so ein Projekt, die Wohnung ist sauber und tschüss. Dann kann das sein, dass sie ein halbes Jahr später wieder und dann ist es vielleicht sogar noch ein bisschen doller. Und das will man ja vermeiden, das kostet auch den Menschen viel Geld einfach, ne?
Ja, und ich glaube auch in der Struktur, wenn sie das so anlegen, so alle 3 Monate, und die wissen das ja auch und wollen das auch, dann disziplinieren sie sich vielleicht auch so ein bisschen, weil sie wissen, dann kommt Frau Feld.
Da bin ich nochmal ordentlich sauber gemacht. Das ist schon so, ne?
Ja, aber es ist ja auch auf so einer anderen Ebene, ne? Es holt dann so die ganze Arbeit mit ihnen hervor, die Erkenntnisse, und dann merkt man so, dann bleibe ich nochmal ein bisschen anders dran. Also es ist ja nicht so nach dem Motto, jetzt kommt sie, jetzt muss ich mal putzen.
Die machen das auch manchmal anders, indem sie einfach ein Foto schicken und sagen, schau mal, Frau Feld, hier, ich bin doch am Ball, und dann gibt es ein Herz-Emoji zurück. Also ich muss nicht immer überall hingehen. Also sie halten Kontakt. Das Schöne ist natürlich die Entwicklung, ne? Und ich schleiche aus und dann bin ich auch wieder frei für ein neues Projekt. Also so eine überlange Anhaftung.
Ist dann auch nicht gut.
Nee, das ist dann auch wie Anhaftung generell nicht, so, ne? Aber das ist eben ganz schön. Das zur Nachsorge, also die Möglichkeit besteht und die nutzen die auch alle.
Super. Gibt es denn so für auch so ein, wir fragen ja, die kommt auch gleich noch die Frage, was Sie für Ihre seelische Gesundheit tun, aber Sie kann ich ja auch fragen, haben Sie denn einen Tipp überhaupt für die Organisation meines Umfelds? Ich meine, jeder macht das ja so intuitiv, wie es für ihn richtig ist, aber haben Sie überhaupt irgendeinen Tipp, was man gut, also was gut für einen, was das vielleicht auch seelisch gut ist?
Ja, das ist natürlich breit gefächert jetzt, ne? Also wenn es um das Umfeld geht, ist mir immer persönlich wichtig, auch den Hinweis zu geben, immer zu schauen, wie sind denn die sozialen Kontakte? Wen habe ich denn da? Ne? Fühle ich mich da besonders gut und aufgehoben? Ist das eine wertschätzende Kommunikation? Bin ich akzeptiert in meinem Sein? Oder sind es Menschen, die Andeutungen machen, wo ich mich komisch fühle, die vielleicht sich nicht freuen, wenn ich Erfolge habe? Und da nochmal in die Reflexion zu gehen und zu sagen, auch aufräumen kann an der Stelle auch manchmal sinnvoll sein für die Psychohygiene, dass man wirklich nur Menschen um sich herum hat, wo man sich richtig gut mitfühlt, wo man akzeptiert ist, wo man sich nicht eine Maske aufziehen muss und sich verstellt, sondern dass man an der Seite dieser Menschen auch sich entspannen kann. Und ich beobachte das immer wieder, wer mit wem irgendwie befreundet ist und da mal in die Reflexion zu gehen, warum eigentlich, ne? Also fühlt man sich da verpflichtet, kann man da auch keine Grenzen setzen, da komme ich wieder auf die Grundbedürfnisse aus dem Namenansatz, ne? Diesen Kontakt, kann ich mich da abgrenzen, kann ich sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht, und wie reagieren die Menschen, wenn ich mich abgrenze, werde ich dann von denen merkwürdig angemacht oder fallen gelassen? Wirklich gute Freunde haben Verständnis für Abgrenzung. Ja? Und wenn ich halt da einen Tipp geben kann, auf jeden Fall Sachen schauen, was sind das für soziale Kontakte? Wie sind die? Oder was brauche ich, damit ich mich gut fühlen kann, auch in Liebesbeziehungen? Ne? Was brauche ich so im Umgang in Sachen Sexualität? Oder ne, wenn ich mich da nur noch schäme und irgendwie nur noch mich nicht gehen lassen kann oder Dinge mitmache, weil mein Partner so wie auch immer vorgeht, tut mir das dann gut, und auch da in dem Hinblick, dass man sich auf jeden Fall wohlfühlen sollte. Das ist so ein ganz wichtiger Tipp. Soziale Kontakt ist immer in der Zusammenarbeit auch ein Thema.
Aber sehr schöner Hinweis und ich finde, das ist, das tun wir auch zu selten, weil das ja auch so ein bisschen gesellschaftliche Norm ist, ne? Wenn man ist dann schon so lange befreundet, das dann mal zu hinterfragen, dass man auch Freundschaften, ich sag das jetzt mal in Anführungsstrichen, aufräumen kann. Ich meine, man muss ja auch nicht sofort sagen, ich will jetzt nicht mehr mit dir befreundet sein. Man kann das auch mal auslaufen lassen oder mal sowas Interessantes machen wie, ich melde mich mal nicht, quasi nicht mehr und guck mal, was kommt denn vom anderen? Und wenn man dann auf einmal feststellt, da kommt gar nichts mehr oder das, da kommt so wenig, das habe ich offensichtlich immer getrieben, dann ist das natürlich auch eine ganz eine bittere, aber auch eine sehr wichtige Erkenntnis.
Genau, ich erkläre das immer so, dass man das so in Räume betrachten kann. Ne? Diesen Raum, den schließe ich nicht. Der muss nicht für immer geschlossen sein, aber gerade macht es für mich wenig Sinn. Ich muss irgendwie auf meine eigenen Bedürfnisse achten. Kann ich immer nur, wenn man merkt, da sind Menschen, die viel fordern, viel brauchen, dann komme ich möglicherweise zu kurz. Wenn ich jetzt ein Wohnraumproblem habe, macht es Sinn, so aufopfernd mich für andere oder auch zu sagen, Selbstfürsorge. Diesen Raum schließe ich erstmal, der muss nicht geschlossen bleiben, aber jetzt für gerade für meine eigene Genesung mache ich den erstmal zu. Dafür kommen andere Räume dazu.
Das ist aber ein schönes Bild mit den Räumen, weil es einem auch so zulässt zu sagen, ich kann ja die Tür mal einen Spalt weit offen stehen lassen und mal gucken, was das ist und wenn ich wieder reingehen will oder so.
Kommt auch der Ausdruck her, ich brauche mehr Raum für mich.
Genau. Liebe Frau Feld, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich habe auch noch mal echt ein paar schöne Dinge gelernt und mitgenommen und verstanden. Und da wir ja immer unsere Gäste, wie ich eben schon gesagt habe, fragen, was sie für ihre seelische Gesundheit tun, was tun sie?
Also erstmal vielen Dank für dieses tolle Gespräch und dass ich hier an einem Podcast teilnehmen durfte. Das hat mich sehr gefreut, auch aufgeregt, weil ich das noch nie gemacht habe. Und um die letzte Frage zu beantworten, in der Tat gehe ich regelmäßig ins Kloster und zwar um meine Achtsamkeit nicht zu vernachlässigen, Meditation, Yoga. Ich war jetzt zum Beispiel zwischen den Tagen in der Eifel im Kloster Steinfeld, das ist ein Salvatorinenkloster. Ja, und die haben mir die Räumlichkeiten, den Raum geöffnet für Menschen, die sich spirituell und Achtsamkeit basiert entwickeln möchten. Und da habe ich an einem Seminar teilgenommen, 3 Tage Meditation, Achtsamkeit, Dankbarkeitspraxis. Also ne, dieses positive Denken und sich bewusst für Dinge bedanken ist auch ein Teil meiner Arbeit, dass Menschen nicht nur auf das Negative fokussiert sind, sondern das hat denn heute Morgen gut geklappt. Und das mache ich für mich auch. Also ich ziehe mich da raus, ich mache diesen Weihnachtsstress nicht, ich mag generell keinen Stress. Ich bin sehr losgelöst von vielen Dingen, ich brauche ganz wenig, aber ich brauche auf jeden Fall meine innere Ruhe. Und Meditation, Achtsamkeit, Yoga, Mobilisation, Klangreise, da komme ich sehr gestärkt raus, denn ich höre sehr viel, ich sehe sehr viel und ich habe auch manchmal Menschen, die sind echt in sehr unglücklichen Lebenssituationen und dabei sind die halt auch manchmal herausfordernd und da ist es halt total wichtig, dass ich auf mich achte und auch sage, ne, was ich anderen rate, natürlich mache ich das Gleiche auch. Ich nehme die Zeit für mich, ich schließe alle anderen Räume und sage, jetzt bin ich gerade nur für mich da. Und das mache ich auch bei der Klientenauswahl, da muss ich auch ganz ehrlich sein. Wenn ich da merke, das ist eine Nummer zu hoch, dann gucke ich, wer passt denn da eher? Das mache ich dann nicht, ne? Weil ich alleine arbeite. Und manchmal jemand, der sehr herausfordernd ist, da ist ein Team wichtiger, weil die sich dann auch abwechseln können. Das kann ich nicht bieten. Und das weiß ich, da sind meine Grenzen und dann sage ich, daher reflektiere mich sehr viel und sage dann auch, nee, das ist nicht gut für mich.
Dankeschön. Und ich, also diese Frage hat inzwischen bei uns zu so einem ganzen Blumenstrauß geführt. Können Sie sich vorstellen, wenn wir jeden unserer Gäste ja fragen von Betroffenen, Experten, Angehörigen, ne, so Leute wie Sie und so. Und jeder macht ja irgendwie was anderes. Und das, was ich heute von Ihnen nochmal mitnehme, ist, sich auch ganz bewusst in der Selbstfürsorge nicht so zu sagen, ja, ich gehe ab und zu mal in die Natur, ich mache das, und sondern sich wirklich auch mal so eine Zeit zu gönnen und in so einem Kloster oder so, dem mal so ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken. Damit gebe ich dem ja auch nochmal eine ganz andere Bedeutung und Wichtigkeit so in meinem Leben. Finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, für diese Anregung. Und von Steinfeld habe ich in der Tat auch schon mal gehört.
Kann ich nur empfehlen, zumal man das Kloster auch unterstützt, ne? Und es ist ein wahnsinnig schönes Kloster. Da kann man ganz viele Seminare machen, auch musisch, also ne, auch so, um in seine Energie zu kommen. Ne? Wir machen ja immer viel, wir sind ja oft in der maskulinen Energie, wir schaffen viel, wir tun viel und hier noch und da noch ein Projekt. Ne? Das ist halt mit viel Einatmen und Powern, aber wo setze ich mich hin und atme aus und komme in die Entspannung, komme in die feminine Energie. Und das kommt man dann halt da so, wenn man das dann so ein bisschen...
Es sind halt auch besondere Räume, ne? So ein Kloster gibt einfach...
Auf jeden Fall. Ja. Und die Küche ist auch, die kochen auch ganz toll. Das ist ganz schön.
Vielen lieben Dank, Frau Feld. Und ich danke allen Zuhörern. Im Februar spricht Paula Messler mit Mascha Krupka, einer Betroffenen, die sehr aktiv und sehr offen mit ihrer eigenen Erkrankung umgeht. Sie dürfen also gespannt sein. Bis bald bei Redselig.